Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus dem Herrn, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das ist die Grundbotschaft des Evangeliums. Und liebe Freunde, das ist nicht ein Fakt der Vergangenheit, sondern das ist eine Berufung für die Gegenwart, für die Zukunft, dass wir dem Wort Gottes unser Fleisch geben, damit es für die Menschen berührbar, sichtbar, hörbar und wahrnehmbar bleiben kann oder wieder wird. Das ist für unsere Mitwelt wichtiger denn je. Der Mensch heute hat Sein und Zeit vertauscht, so sagen die Philosophen, und außerdem auch noch Sein und Haben. Und darum müssen wir wohl mit der Gegenwart härter umgehen als mit der Vergangenheit, weil wir vielleicht hier noch etwas ändern können. Die Fragen an uns selbst müssen dabei wohl lauten: Kümmern wir uns um falsche Dinge? Gleichen und passen wir uns an? Sind wir wegen der Anpassung eben nicht mehr einzigartig, sondern nur noch exotisch? Sind wir zu wenig wach für die wirkliche Verzweiflung der Menschen und haben wir zu wenig Erbarmen mit unserer Zeit? Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Kirche ist heute in Gefahr, sich nicht zu erneuern, sondern sich nur zu modernisieren. Freiheit heißt heute weithin Beliebigkeit, die dann in der Kirche dazu führt, dass man nicht mehr unterscheiden kann oder unterscheiden will zwischen dem Heilsein und dem Wohlsein. Also zwischen dem Heil, das durch Gott kommt, und dem Wohlsein, dem Genuss, das sich der Mensch selbst zu produzieren vermag. Die Botschaft aber für alle Zeiten, die wir in der Kirche haben, wird weithin verwechselt mit der Botschaft der Zeit. Liebe Freunde, wir haben zuerst nach unserer Existenz zu fragen und dann erst nach der Praktizität und dies auf allen Ebenen, im Wesen der Kirche, im Wesen der Gesellschaft und schließlich diese Frage auch an uns selbst heran, lassen zu müssen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin bin ich unterwegs? Wie sieht die Topographie meiner Gegenwart aus? Agere sequitur esse. Das Handeln fließt aus dem Sein. Das ist eine urmenschliche Erfahrung. Liebe Freunde, Kaiser Karl V. sah in Cordoba in Spanien die berühmte Mesquita, die zu einer Kirche umgebaut war. Und er äußerte damals: Was sie hier erbauen, gibt es überall. Das aber, was sie zerstört haben, war einzigartig. Genau das ist die Frage, der wir uns als Kirche stellen müssen. Ist das, was wir der Welt heute als Kirche anbieten, überall zu haben? Zerstören wir etwa das, was an ihr einzigartig ist? Die Religion war früher immer ein Protest gegen die bestehende Welt. Die Religiosi waren die Alternati, die Alternativen, die nicht von dieser Welt, wohl aber in dieser Welt sind. Kann die Religion heute noch die große Alternative sein, wenn sie sich so anpasst, indem sie Begriffe und Lebensformen aus der Welt unbesehen annimmt und aufnimmt? Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Welt wird gleichsam wie ein Vergnügungspark gesehen. Die Kirche und die Welt haben in diesem Zusammenhang dafür zu sorgen, dass die Karussells perfekt funktionieren. Wir fragen uns besorgt, was bietet uns die Botschaft des Evangeliums dazu als Gegenbewegung an? Die Antwort der Schrift ist ganz schlicht: Ein Leben aus dem verkürzten Glauben. Dass wir Priester etwa uns auf unser ureigenes Fundament besinnen und nicht sozusagen Mätzchen zu vollführen, wenn wir die Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu verkünden. Dass wir nicht Psychologie, Politik, Soziologie und alles andere anstelle der wirklichen Verkündigung des Evangeliums den Menschen anbieten. Es wäre deshalb töricht zu meinen, man müsse sich irgendwann nur einmal anpassen, um dann modern aktuell auf dem Laufenden zu sein. Liebe Freunde, eine Anpassung an den Zeitgeist, der sich immer wieder ändert, zieht unweigerlich weiteren Anpassungen nach sich, sodass die Gefahr des Verlustes des spezifisch Christlichen besteht. Es geht uns dann als Kirche wie dem Hans im Glück im Märchen. Mit einem Goldklumpen in der Hand tritt er an und er endet mit einem Schleifstein in der Hand. Alles andere war weg. Wir müssen uns deswegen die Frage gefallen lassen: Passen wir uns zu sehr an? Wollen wir Demokratie in der Kirche nur, weil es sie in der Gesellschaft gibt? Oder hat Demokratie in der Kirche nicht einen ganz anderen Namen? Sind denn die Generationen vor uns, die als Christen ihren Weg gegangen sind, mit ihren Glaubens-, Lebens- und Hoffnungserfahrungen aus den Augen und aus dem Sinn? Oder sind sie in der Gemeinschaft der Heiligen innerhalb der Kirche präsent geblieben? Heißt nicht Demokratie in der Kirche, den Glaubenserfahrungen der Generationen vor uns Sitz und Stimme in der Kirche der Gegenwart zu geben? Theologisch heißt das, die Tradition beachten und damit das demokratische Prinzip in der Kirche. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe noch sehr gut im Ohr, was einige von den Zeuginnen und Zeugen bei der zweiten Europäischen Bischofssynode im Jahr 1995 in Rom gesagt haben. Und die sind noch so aktuell wie je und je. Und möchte aus dem Glaubenszeugnis einer jungen Portugiesin zitieren, welche sie dort dem Papst und den Synodenvätern gegeben hat. Sie sagte, ich zitiere, um was wir Jugendliche in dieser Zeit der Neuevangelisierung die Kirche bitten und was wir sie bitten, um Zeugen Christi sein zu können. Wir bitten die Kirche, gib uns Christus. Wir bitten um die Freiheit, nicht im Sinn eines fernen Ideals oder einer Utopie. Wir wollen die Freiheit als eine Erfahrung, wie man sie jetzt schon leben kann. Wir wollen aus unseren heutigen Gefängnissen befreit werden. Wir wollen diese Freiheit sehen, fühlen und berühren als etwas, das schon hier und heute zu finden ist. Wir wollen die Freiheit, die der gegenwärtige Christus in der Welt selbst ist. Kirche, gib uns Christus. Und wir bitten um den Mut zu einer klaren und konkreten Verkündigung Christi als der Wahrheit des Christentums. Wir bitten um das Recht und die Aufgabe, ein offenes Gesicht haben zu dürfen, das sich nicht hinter belasteten Strukturen und zweideutigen Haltungen versteckt. Kirche, gib uns Christus. Wir bitten um das Evangelium, so wie es ist, in seiner ganzen Radikalität. Wir wollen keine vereinfachte Version, die uns in manchen pastoralen Jugendprogrammen vorgesetzt wird. Eine vereinfachte Version, die sich davor fürchtet, uns leiden zu lassen. Das Evangelium kann uns dazu führen, unser Leben hinzugeben. Die abgeschwächten Formen können uns eine Zeit lang beschäftigen. Dann aber langweiligen sie und ersticken uns. Kirche, gib uns Christus. Wir bitten um die Möglichkeit, Christus zu sehen, ihn zu hören, ihn zu berühren. Diesen Christus kann man begegnen in der Gemeinschaft, sofern es sie gibt, die Gemeinschaft. Wir bitten deshalb die Kirche, eine neue Gemeinschaft zu sein und den Erfahrungen neuer Gemeinschaften und Bewegungen in sich Raum zu geben, damit wir dort in konkreten menschlichen Weggefährten das Antlitz Christi entdecken können. Wir wollen nicht mehr die Tragödie des Pilatus, vor Christus zu stehen und ihn nicht zu erkennen. Kirche, gib uns Christus. Wir bitten damit auch um die einzige Motivation, die uns die Armen lieben und uns in die Mission gehen lässt. Ohne ihn ist jede soziale Aktion leer und jede Mission unmöglich. Denn die einzige Mission, die wir kennen, ist jene, die uns das Evangelium gezeigt hat. Den anderen die Begründung für unsere eigene Bekehrung mitzuteilen. Das heißt, den anderen Christus mitzuteilen. Den einzigen Grund unserer Bekehrung. Und dann, liebe Freunde, sagte diese charmante Frau etwas, was mich bis heute bewegt. Kirche, gib uns Christus. Wir bitten darum, dass die Kirche uns leite. Wir bitten Sie, verehrte Hirten, die der Herr uns gegeben hat, seien Sie wirklich Hirten. Zeigen Sie uns den Weg. Sagen Sie klar, dass der Weg hierhin und nicht dorthin führt. Ein klarer Vorschlag raubt uns unsere innere Freiheit nicht. Ganz im Gegenteil, er verhilft uns zur Entscheidung. Soweit dieses ehrliche Zeugnis dieser jungen Frau. Unvergesslich. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Evangelium der wunderbaren Brotvermehrung gibt uns wirklich Zukunft und Hoffnung. 5000 Männer, so die Schrift, befinden sich mit großem Hunger in der Wüste und die Apostel sollen ihnen zu essen geben. Andreas konstatiert nüchtern, hier ist nur ein kleiner Junge, der hat 5 Kerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Genau, liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Haltung des Andreas ist oftmals auch unsere Haltung auf unseren Beratungen und Konferenzen, wenn die wichtigen Probleme in Kirche und Welt behandelt werden und damit auf die eigenen Möglichkeiten blicken, dann sagen wir oft resigniert, was ist das für so viele? Wenn aber Resignation chronisch wird, dann wird es gefährlich. Resignare heißt ja übersetzt den Rückwärtsgang einschalten. Wer jedoch dauernd den Rückwärtsgang eingeschaltet hat, der kann das Evangelium nicht voranbringen. Andreas macht eine sozialpolitische Erhebung. Er glaubt nicht an Wunder. Der Glaube an den Herrn wird ersetzt durch den Glauben an die Zahl, 5000, an die Statistik, an die berechenbare Entwicklung. Und liebe Freunde, das lähmt den Aufbruch. Gewiss, man muss registrieren und Erhebung machen. Aber die Fakten sollen nicht das Motiv unserer apostolischen Arbeit ausmachen, sondern die Sendung des Herrn. Liebe Freunde, was mich heute so oft beunruhigt, sind die Minderwertigkeitskomplexe unter den katholischen Christen in unserem Land. Ich will das nicht verschweigen. Ich war 11 Jahre unter den Nationalsozialisten, habe ich gelebt, in armseligen kirchlichen Verhältnissen. Dann 45 lange Jahre unter den Kommunisten in der bitteren Zeit der Diaspora in Thüringen. Wir waren immer eine sehr kleine Kirche, eine Kirche in der Bedrängnis. Klein sein ist leichter als klein werden. Wir werden kleiner. Aber uns gilt das Wort des Herrn: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Minderheiten, liebe Freunde, haben keinen Grund zu Minderwertigkeitskomplexen. Dafür stehe ich ein. Was ist das für so viele? Der kleine Junge, diese rührende Randfigur des Evangeliums, wird dann zur Figur in der Mitte, indem ihn der Herr ruft und ihr das Wenige, was er hat, aushändigt. Damit ist er wie alle anderen 5000 auch ein solcher Hungerleider. Aber nun kommt das Geheimnis. Er legt das Wenige, das er hat, nicht irgendwo hin, sondern an die wichtigste Stelle der Welt, nämlich in die Hände des Herrn. Und dort wird der Mangel zur Fülle, sodass alle satt werden und die übrig gebliebenen Stücke in 12 Körbe eingesammelt werden. Seitdem stehen die 12 gefüllten Brotkörbe als Zeichen des nie aufzubrauchenden Überflusses Gottes in seiner Kirche. Bedienen wir uns aus dem Brot der Körbe, damit das Wort, das Fleisch geworden ist, wieder Fleisch wird, dass man es fühlt, dass man es riecht, dass man ergreift, dass uns sättigt und uns stark macht für unsere Rettung. Darum keine Angst vor der Zukunft. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Herr ist mit uns. Wer sollte dann wider uns sein? Das ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Amen.